So, eine Sommerpause kann ja auch durchaus mal länger werden. Das war jetzt bei mir der Fall. Herzlich willkommen zurück bei Follow-up FM. Es ist noch nicht beendet, das Projekt. Es geht weiter. Jetzt bin ich wieder da und ich habe heute auch wieder einen Gast in meiner Rubrik Reiseberichte. Und zwar ist das Carsten Roth. Herzlich willkommen, Carsten.
Ja, hallo Jan, grüß dich.
Schön, dass wir zusammengefunden haben. War ja ein bisschen längerer Prozess, bis das mit der E-Mail-Abstimmung dann geklappt hat. Aber jetzt haben wir es geschafft. Das ist der 15.8., wenn wir das aufnehmen. Bei mir ist Feiertag, bei dir nicht, habe ich schon gehört.
Genau, okay. Wir dürfen heute arbeiten, genau, richtig.
Ja, noch schnell umformuliert. Gut. Wie immer in den Reiseberichten beginnen wir einfach mal dabei, dass du dich mal ein bisschen vorstellst. Wer ist denn der Carsten Roth? Wie kommt denn der zu diesem ganzen Thema Nachfolge?
Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Carsten Roth. Ich bin jetzt 45 Jahre alt und habe 2001 das Unternehmen der Eltern übernommen, beziehungsweise bin da eingestiegen. Und ja, bin da ein bisschen zugekommen wie, ich will jetzt nicht sagen, die Jungfrau zum Kind, aber so ganz ähnlich. Letztendlich aus der Not heraus, weil mein Vater damals jemand gesucht hat, der sich mit betriebswirtschaftlichen Themen ganz gut auskennt. Und ja, da ich BWL studiert habe, hat sich das irgendwie so angeboten.
Das heißt aber, du bist in dieses Unternehmen eingestiegen, als dein Vater noch das Ruder in der Hand hatte, so wie ich das verstehe.
Ganz genau so. Also ich war zu dem Zeitpunkt 28 um den Dreh. Und er war noch aktiv, sehr aktiv, und ich bin quasi als Junior mit eingestiegen.
Mhm. Ja. Da habe ich jetzt gleich unendlich viele Fragen, weil ich ungefähr im gleichen Alter bei uns eingestiegen bin und mein Vater auch noch aktiv war. Aber vielleicht trotzdem noch kurz noch zu dem Unternehmen, weil das hast du jetzt nicht erwähnt. Was macht ihr denn?
Das ist die Firma Telroth, die sitzt in Hilden, und wir machen Kommunikationslösungen, also sprich Telefonanlagen, IP-Lösungen, IT-Themen, die dazugehören, und auch noch ein weiteres Thema, Sicherheitstechnik, insbesondere Gebäudetechnik, Brandmeldeanlagen und das in der Art.
Ah ja, gut, das bietet sich natürlich an, so in der Parallele, das stimmt.
Genau, genau.
Link kommt natürlich in die Shownotes, also braucht sich jetzt niemand aufschreiben, kommt noch. Gut, also du bist 28, hast dein Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen, erfolgreich. Hattest du immer gesagt, ich will in die Firma?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe damals nach dem Studium, das war Ende der 90er, da war das Thema New Economy ja gerade ganz heiß. Mhm. Und da hatte ich auch meine ersten Joberfahrungen nach dem Studium. Und ja, ich habe da in der New Economy eben so 2 bis 3 Jahre in verschiedenen Jobs gearbeitet. War ganz okay, aber dann rief eben 2001 mein Vater an und sagte, also er hat jetzt Bedarf und wie es jetzt aussehen würde. Und das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich, weil das Thema zwischen uns war nie so geklärt. Also klar, wenn du Sohn bist eines Unternehmers, dann steht das ja immer im Raum, dass da man, gerade wenn man BWL studiert, natürlich noch viel, viel eher. Aber es war nie richtig Thema und es wurde auch nicht vereinbart, dass ich jetzt nach dem BWL-Studium zwingend in die Firma einsteige. Das ist dann tatsächlich, wurde das 2001 dann wirklich erst so zum richtigen Thema.
Was waren deine Gedanken, als er das gefragt hat? War das dann direkt so, oh ja, mache ich auf jeden Fall, oder oh, Moment?
Ja gut, ich habe dann so gesehen, wie es zu der Zeit so in der New Economy läuft, und fand das alles nicht so toll. Also es war ja sehr viel auch mit Hire and Fire. Also ich war damals in einer Firma, die kennt man heute nicht mehr, es war Framfab. Die war damals bekannt, weil der CEO in deutschen Talkshows dann mit Birkenstocks und T-Shirt und Shorts saß. Das war halt schon Ende 90, war das schon hip. Das würde jetzt heute keinen mehr interessieren, aber damals war das cool. So, und aber es hat eben auch damit zu tun, dass in der Firma, in der ich da gearbeitet habe, dann sind wir von 80 auf 300 gewachsen und genauso schnell wieder geschrumpft. Und das hat mir irgendwie auch alles nicht gefallen. Und dann kam natürlich dieses Angebot vom Vater, kam natürlich zu einem ganz guten Zeitpunkt. Aber ich habe jetzt nicht Juhu geschrien. Also mir war schon klar, ey, das ist jetzt ein Lebensabschnitt oder eine Lebensentscheidung. Und ich sag mal so, als Unternehmersohn, ich bin ja damit aufgewachsen. Ich kenne ja auch die ganzen Kehrseiten dieser Thematik. Ne? Also Stress mit Mitarbeitern, Stress mit Banken, mit Kunden, also was da alles mit einhergeht. Aber es war natürlich auch irgendwo toll, ne? wenn dann der Vater fragt, willst du, entscheide dich. Und das war ja eine offene Frage. Also ich hätte ja auch Nein sagen können. Klar, das war dann schon schön.
Hattet ihr ein gutes Verhältnis?
Ja, schon.
Also, das macht es natürlich einfacher.
Absolut, absolut. Das ist richtig. Also es war immer eigentlich ein gutes Verhältnis, auch sehr locker. Das sollte sich ja noch ändern, aber da kommen wir ja vielleicht noch drauf.
Können wir gleich noch. Aber von der Frage, also Vater fragt hier, magst du nicht zu uns kommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du tatsächlich eingestiegen bist, wie war ungefähr der Zeitabschnitt?
Das war ungefähr ein halbes Jahr.
Okay, ungefähr relativ lang.
Vier Monate. Ja, ich hatte noch Kündigungsthemen mit dem alten Arbeitgeber und wollte dann auch nicht so das so übers Knie brechen. Also es war... Waren es 4 Monate.
Okay. Wie gut warst du eigentlich vorher, also bevor du eingestiegen bist, in das Unternehmen involviert? Also hast du das Unternehmen gekannt, sein Produkt gekannt, sein Team gekannt, seine Zahlen gekannt?
Nicht so wirklich gut. Also ich hatte während des Studiums schon mal ein Beratungsprojekt damals mit begleiten dürfen. Da hatten wir hier ein großes Beratungsprojekt und da habe ich quasi so assistiert, damals dem externen Berater. Habe natürlich darüber auch viel mitgenommen, viel gelernt. Kannte natürlich auch die Menschen, weil ich ja auch das ein oder andere Mal auch dann im Unternehmen war. Aber so richtig ein Zahlenverständnis, ich sag mal jetzt Marge und Umsatz und Kostenthematik, da war ich nicht drin.
Und Produktpalette?
Schon, ja. Das schon. Produkte, ja.
Also bist nicht völlig unbedarft da reingefallen?
Nee, das bin ich nicht.
Das ist doch schon mal gut.
Also absolut.
Jetzt interessiert mich natürlich, wie war denn der Einstieg? Also mit was für einem offizieller Funktion bist du eigentlich eingestellt worden und wie wurde das dem Team gegenüber verkündet?
Das ist auch eine gute Frage. Hat dann mein Vater sich quasi entschieden zu der Zeit zu sagen, okay, es macht keinen Sinn, wenn er jetzt als Sachbearbeiter anfängt oder als irgendwas. Ich bin gleich als Mitglied der Geschäftsleitung, Bereichen Controlling und Organisationen oder sowas eingestiegen. Also recht dicken Kompetenzen schon ausgestattet. Das war damals halt so, diese Entscheidung wurde damals halt so getroffen.
Mhm. Und wie ist das Team darüber in Kenntnis gesetzt worden und wie hat es reagiert?
Sehr unterschiedlich. Also ich meine, die Negativthemen kriegt man ja nicht mit, ne? was die Leute so in der Subkultur für Meinungen haben. Es sind ein paar positive Sachen zu mir angetan, also mir auch persönlich gesagt worden, dass das eben eine gute Entscheidung ist, dass die Zukunft sichergestellt ist. Aber von den Negativthemen, die es sicherlich auch gegeben hat, habe ich nichts mitbekommen. Und es ist einfach frühzeitig auch schon kommuniziert worden, persönlich wie auch dann per E-Mail und so weiter an die Mitarbeiter.
Mhm. Wie viele Mitarbeiter waren das zu dem Zeitpunkt?
Das waren damals 70.
Mhm, also schon eine recht große Gruppe. Das heißt, da hat man nicht die Chance, mit jedem irgendwie persönlich zu sprechen.
Genau.
Okay. Hast also direkt den großen Einstieg gemacht. Und wie war das dann für dich? Also du kommst dahin. Wie hast du dich gefühlt in dieser Rolle? Das interessiert mich jetzt.
Ja, das war schwierig, weil ich sag mal, ich hab zwar BWL studiert, habe auch vorher eine ganz handfeste Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, habe ja 3 Jahre dann auch so andere Jobs gehabt. Aber das war schon eine krasse Nummer, wenn ich da mit 28 dann da hier gesessen habe und auf einmal saß ich da, ja, und natürlich haben ja die Leute auch unterschiedlichste Erwartungen. Mhm. So, und dann war das ja auch damals dann auch so, dass wir ja auch, ich hatte halt teilweise auch dann Mitarbeiter in meinem Team, also auch unter mir, die teilweise doppelt so alt waren wie ich.
Ja.
So, und das war schon merkwürdig, ne? Weil ich meine, 28, ich habe halt auch zu dem Zeitpunkt noch nicht viel Erfahrung gehabt, ne? Also ich habe auch ganz zu schweigen denn von Mitarbeiterentwicklung, ja, Mitarbeiterführung, Gesprächsführung, Konflikte, Deeskalation, Eskalation, das habe ich alles nicht, konnte ich alles nicht. Ne? Das war im Studium, BWL-Studium zu der Zeit, da war Leadership noch ein Fremdwort. Ja, das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da gab es dann halt Unternehmensplanung und Kontrolle. Da hast du dann gelernt, irgendwelche Finanzmathematik und Statistik und HR gab es schon, aber das war ja alles noch Verwaltung. So. Mhm. Also Leadership, so wie es heute, mit Mentoring, mit Coaching, das habe ich alles nicht gehabt.
Ja, so, jetzt sagst deswegen, du so, als wäre das jetzt momentan der Standard. Also meine Erfahrung ist, dass das auch noch nicht ganz so weit durchgedrungen ist, wie man es sich wünschen möchte.
Gebe ich dir recht. Aber es ist ja heute, ich sag mal so, es ist ja heute normal, dass man vielleicht sich Hilfe von außen holt, dass man vielleicht einen Coach holt, einen Mentor holt oder sowas. Das hat es ja früher einfach nicht gegeben. Also Coaching vor 20 Jahren hat es meines Wissens in Deutschland in der Form nicht gegeben, zumindest nicht in der Breite. So. Und klar, und ich bin dann von einem Tag auf den anderen, ich war ja auch kein Teammitglied. Das ist ja das Krasse daran. Ne? Ich war ja gleich der Sohn, Namensgeber, Mitglied der Geschäftsleitung. Ja, da bist du direkt mal ganz alleine. Mhm. Ja, so. Menschlich gesehen, ne, weil die Leute halt nicht wissen, kann ich jetzt mit dem Mittagessen gehen? Das ist ja komisch. Dass die Distanz eben auch gewahrt werden wollte, weil ich natürlich auch disziplinarische Entscheidungen getroffen habe.
Wie bist du damit umgegangen? Ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir Herren unter uns dürfen das, glaube ich, sagen, so mit 28 oder so sind wir gerade erwachsen geworden, das ist okay, haben wir vielleicht das Studium beendet und dann bist du in dieser Verantwortungsrolle. Wie bist du jetzt damit umgegangen? Hast du dir da aktiv Gedanken gemacht oder hat sich das entwickelt?
Ich habe mir am Anfang darüber gar keine Gedanken gemacht. Ich habe es einfach gemacht, so. Und hab natürlich dann mit zunehmender Erfahrung und auch zunehmendem Alter natürlich auch festgestellt, ey, du, das ist nicht alles so toll, was du machst. Und wenn du ehrlich bist, das fühlt sich auch alles gar nicht so gut an.
Gib mir ein Beispiel, das war jetzt ein bisschen sehr allgemein.
Ja, ich kann dir sagen, also ich habe zum Beispiel das Führungsthema natürlich viel vom Vater abgeguckt. Ne? Mhm. Also da war ich dann ganz schnell auch in dieser Schublade drin, Zuckerbrot und Peitsche. Ja. Lob und Tadel. Ne? Hab Leute gelobt, hab Leute getadelt. Weil ich aber gedacht habe, das ist so. Ne? Ich habe mir das abgeguckt. Mhm. Und das hat sich für mich aber nicht gut angefühlt. Aber ich hatte auch nichts anderes. Ja, ich habe das einfach als Natur gegeben, habe ich das so hingenommen. Und das hat lange, lange gedauert, bis ich gemerkt habe, du machst gar nicht, das ist gar nicht das, was du willst. Du arbeitest ja ein Stück wie fremdgesteuert. Das bin gar nicht ich, der das macht. Ich schlüpfe in eine Rolle. Ich habe das immer nachher so beschrieben, das ist wie so eine Theaterrolle. Ne? Ich zieh da mein Kostüm morgens an, gehe da in meinen Job rein, mach das, was dann die Leute vermeintlich von mir erwarten. Ne? Also omnipotent, ne? Ich weiß ja als Prokurist damals, ich weiß alles, ich entscheide immer richtig, ich habe zu allem eine Meinung und habe dann diese Rolle versucht zu erfüllen.
Und wie ist dir das bekommen?
Nicht gut.
Hast du da auch mal irgendwann vom Team so ein Feedback bekommen wie, hör mal, da ist nichts?
Nee, das habe ich nicht bekommen in der Form, tatsächlich nicht. Das würde wahrscheinlich heute anders passieren, aber man muss auch, also ich sehe das so, das ist jetzt ja knapp 20 Jahre her. Ich sag mal, da musste schon viel passieren, bis jemand von der Hierarchie, der unter dir steht, der dir wirklich so ein Feedback gibt.
Mhm. Ja,
das würde heute anders sein. Ja, nur vor 20 Jahren, da warst du als Mitarbeiter, Da war das nicht so immer eben, dass mir einer gesagt hat, also ihre Art, wie wir führen, könnte besser sein. das hat es nicht gegeben. Die Leute sind dann, wir haben uns dann getrennt in vielen Fällen. Entweder habe ich dann gekündigt, der Mitarbeiter hat gekündigt, oder viele sind auch geblieben. Also jetzt gar nicht, dass ich jetzt, ich war ja auch so gefällig. Ne? Ich war ja so, im Grunde war ich ja so everybody's darling. Ne? Mach's allen recht. Und da hast du natürlich, geht's deinem Umfeld, also bei mir ging es eigentlich immer allen gut, den meisten zumindest, nur mir irgendwann nicht mehr.
Das klingt sehr vertraut. Das ist, glaube ich, auch nicht das erste Mal, dass in diesem Podcast jemand sowas in diesem Tenor gesagt hat. Was ist denn die Alternative zu Everybody's Darling?
Die Alternative ist, dass, das ist so weit bin ich jetzt heute, dass ich einfach erstmal mich auf die Reise zu mir selber mich begeben muss. Also sagen, ey, was macht mich eigentlich als Person aus? Welche Werte möchte ich eigentlich, mit welchen Werten möchte ich eigentlich hier hantieren? Und dann mit sich selber erstmal klar zu werden und auch Erwartungen äußern zu können. Ja, also sagen, ich habe jetzt hier den Job als Prokurist und ich habe die Erwartung an dich, Mitarbeiter, Doppelpunkt. Ja, so, also erstmals für sich selber zu sorgen. So, und dann irgendwann zu sagen, wenn ich weiß, was ich selber will, dann äußere ich das und dann hat der andere ja quasi den Ball und hat die Entscheidung zu treffen. Also der hat jetzt die Erwartung so klar formuliert, da finde ich mich überhaupt nicht wieder, ich kündige. Ja, oder der sagt, ey super, ne, ich streng mich an, die Erwartung will ich erfüllen, das ist genau das, was mich anspricht. Aber dieses Fischige, ne, also man schwimmt ja so, will nicht anecken, ne, und das geht dann irgendwann, geht das in die Hose.
Jetzt habe ich jetzt gerade vor kurzem mit meiner Mentorin noch mal so ein bisschen über dieses Thema Kultur gesprochen. Dein Vater hat das Unternehmen gegründet?
Richtig.
Das heißt, die Kultur des Unternehmens basiert mit Sicherheit zu großen Teilen aus dem, was dein Vater geschaffen hat.
Absolut. Das ist ein riesen Thema gewesen. Es war mir auch überhaupt nicht so bewusst. Natürlich ist das, wenn du ein Unternehmen neu gründest, das war 1967, der Gründer, ne, lange ja noch viele Jahrzehnte im Unternehmen ist, natürlich ist das absolut die Handschrift. Es ist die Kultur. Und da habe ich ja auch gemerkt, ich kannte ja nur die New Economy, ich meine, das kannst du ja nicht als Kultur, was da damals passiert ist, das war ja nur, das war ja alles nur, wir sind toll und so, das war ja kein, so, und da musste ich ja auch erstmal selber feststellen, das ist überhaupt nicht die Kultur, die du willst. Du willst eine andere. So, und das hat ja eine riesen Veränderung angestoßen, an der ich ja heute noch natürlich arbeite. Ne? Weil für mich ist eine Kultur ist kein Projekt, was irgendwann anfängt und irgendwann endet. Es ist einfach immer da. Solange ich hier tätig bin, wird es das ein Kulturthema geben.
Meine Mentorin sagte, Culture is Strategy for Breakfast. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch gerade in den letzten Jahren gemacht habe. Ich habe auch meine eigenen Vorstellungen, habe auch Ideen, wie ich die umsetze und tue das auch. Aber die alte scheint doch immer mal wieder durch.
Ist so. Das ist natürlich so, wir haben noch einige langjährige Mitarbeiter, die 20, 25 Jahre dabei sind. Das ist ja da ganz extrem schwierig. Ne? Also wenn die noch so die Gründerkultur quasi noch so einoperiert haben, da ist überhaupt keine Bereitschaft oder vielleicht auch gar keine Möglichkeit, sich nochmal wirklich neu einzujustieren. Hat ja auch ein bisschen was mit Alter zu tun, ne, und mit Gewöhnung. Aber das Kulturthema, kann ich sagen, war das, was den größten Impact hatte, den ich überhaupt je hatte hier im Unternehmen.
Ich denke, das ist ja auch, also wenn man so ein bisschen Mehrrad liest, würde Mehrrad wahrscheinlich antworten, ja, das ist auch die Hauptaufgabe des Unternehmers.
So ist es. So ist es.
Jetzt stell dich mir vor, okay, du bist jetzt angekommen, du machst dein Controlling, du machst die betriebswirtschaftlichen Dinge, um die dein Vater dich ja gebeten hatte, deswegen wollte er dich ja dabei haben. Wie lange ist denn das gut gegangen mit deinem Vater und dir? Und wie habt ihr das gemanagt? Also welche Regeln habt ihr euch gegeben im Umgang mit Vater?
Ja, das ist ja eben, sagen wir mal, das. Wir haben viel einfach gemacht. Ja, also das war, wir haben eigentlich wenig Regeln aufgestellt. So, und es war natürlich so, wenn klar, ein Gründer Gründervater auch in dem Alter, in der Generation, ist natürlich auch Patriarch, so in seinem Typus. Und er hat nach dem Motto gelebt, du kannst alles machen, was du willst, ja, solange du tust, was ich dir sage. Ja, so. Und das habe ich natürlich auch dann eine ganze Zeit lang gemacht. Ich kannte es nicht anders. Ich war auch nie der Revoluzer. Das hat damals meine Schwester, die ist 6 Jahre älter als ich, die hat das damals übernommen. Ja, die war der komplette Revoluzer. Mhm. So, und ich war halt so der, wenn du es allen recht machst und wenn du da mitmachst, dann hast du deine Ruhe, dann wirst du gemocht und so. Das war mein Lebensmodell. Und das habe ich auch erstmal in dem Job gar nicht in Frage gestellt.
Mit anderen Worten, ich bin jetzt mal ein bisschen bösartig, du hast ein Abziehbild deines Vaters gegeben und hast dich damit begnügt, dass du von allen geliebt wirst.
So, ja, würde ich so, hört sich krass an, aber ich bin ein ehrlicher Typ, so war's.
Es war so. Du darfst das gerne auch zurückgeben, also ich erkenne viel von meinem Vater in mir und muss damit auch klarkommen, also bin da gar nicht außen vor, definitiv nicht.
Genau, so. Und und irgendwann habe ich dann halt auch gemerkt, jetzt ist es einfach, dass ich immer mehr gemerkt habe, es hat sich in mir ein Wunsch geäußert, nach etwas anders zu machen. Ich wollte, mich hat das nicht mehr angesprochen, die Art, wie auch mit den Leuten umgegangen wurde, ne? Dieses Zuckerbrotpeitsche, Lobtadel, dieses nett sein, dann rumschreien, also das hat mich frustriert und ich habe gemerkt, ich habe noch nicht gewusst, wie es aussehen sollte, aber es musste sich ändern. Mhm. Und mit dieser Entscheidung, die ich da für mich selber getroffen habe, kamen natürlich auch die Konflikte aufgezogen, ne? die wir dann nach und nach miteinander ausgetragen haben.
Gab es ein auslösendes Momentum, also irgend so eine bestimmte Situation, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt will ich was ändern?
Es gab ein massives Thema, das war wirklich so eine Weichenstellung. Ich hatte damals noch zwei weitere Prokuristen, wir waren also zu dritt und der eine Prokurist ist heute noch da, also der ist jetzt auch schon in Summe über 20 Jahre im Unternehmen. Und der dritte Prokurist, mit dem habe ich gemerkt damals, das passt einfach nicht mehr. Ne? Tischtuch ist irgendwie auch zerrissen und es ist auch kein Weg mehr zurück. Und dann habe ich wirklich offiziell auch eine Gesellschafterversammlung einberufen, weil ich konnte ja als Prokurist keinen anderen Prokuristen entlassen. Nee. Ich musste wieder in der Gesellschafterversammlung. So, und dann hat mein Vater gesagt, das war irgendwie im August des Jahres, und er hat gesagt, guck erst noch mal und das wird schon wieder und ja, wir gucken mal. Und hat diese Entscheidung, hat mich bis Februar des Folgejahres mit diesem Thema schmoren lassen. Mhm. Und das war für mich so, der Hebel. Ne? Ich gesagt habe so, erstmal war das ja auch eine krasse Erlebnis irgendwie, dass ich vom eigenen Vater, ich sag mal, ein halbes Jahr, das ist ja lang, wenn du ein halbes Jahr jeden Tag ins Büro fährst und man sieht sich da noch, mich dann ein halbes Jahr hat so schmoren lassen mit der Entscheidung. Mhm. Das war so die Initialzündung und von da an ging es los, dass ich gesagt habe, ich will es anders. So, und habe aber nicht gewusst, heute wüsste ich es, aber damals habe ich gesagt, ich will es anders haben, ich will die Zusammenarbeit verändern, ich will hier auch mal andere Menschen haben mit einer anderen Qualifikation, ich will anders auftreten, so. Das war so ein Blumenstrauß an Themen, aber ich hatte jetzt keine Checkliste mit 5 Punkten drauf. Das hat sich alles mit der Zeit gezeigt und ist so herausgespült worden quasi.
Hast du dann so eine Art Strategie erarbeitet, um da hinzukommen, oder war das auch mehr so ein, ich will das jetzt ändern und gucke einfach,
wie es geht? Genau, ich will es ändern und hab einfach viele, viele Sachen, das ist mir jetzt in der Nachbetrachtung auch immer wieder bewusst geworden, ich habe dann einfach viele Sachen auch probiert, ja, Trial and Error, natürlich waren viele Sachen auch Käse, aber ich habe viele Sachen damals einfach auch gemacht, die man heute unter New Work eine Begrifflichkeit feiert.
Zum Beispiel?
Ich habe dann angefangen, hey komm, hier die Hierarchien können wir doch aufbrechen. Ne? Wer braucht denn noch für alles irgendwelche Leitungsfunktionen? Ja? Ich hab Meetings, die ganzen Joe Fixes, habe ich alle gestrichen, habe daraus damals schon so eine Art agile Meetings gemacht, ja, so aus dem Stegreif, in 20 Minuten, ja, die Meetings abgehalten. Hab mit Verantwortung schon gearbeitet, dass ich dann auch gesagt habe, ey, dieses ganze Thema mit disziplinarischen Themen, ob du jetzt um 8 Uhr oder um 8.10 Uhr kommst und die Pause überziehst, ja, das ist mir alles egal. Ich sage, das Ergebnis muss stimmen. Mhm. So. Und da bin ich mit all diesen Punkten natürlich gegen eine Wand gerannt. Ja, weil das natürlich das Gegensätzliche war von dem, was der Vater eigentlich gemacht hat.
Erinnerst du dich noch an den ersten Großkonflikt? Also es gab doch bestimmt irgendwas, wo du was gemacht hast oder was gesagt hast und dann kam doch bestimmt, komm mal in mein Büro oder sowas in der Art.
Ja, das ist eine Besonderheit, die ich erläutern muss. Bei uns hat es eigentlich nie so die Riesenkonflikte gegeben. Also nie so dieses Unwetter. Ja? Also Riesenaussprache und dann flogen da irgendwelche Locher durchs Büro. Das hat es nie gegeben. Bei uns war das immer subtiler. Also es wurde immer auf subtile Art so ein bisschen dagegen gearbeitet. Mhm. Ne? Also dann haben wir eine neue Software eingeführt damals. Das war ein sehr schwieriges Projekt für uns. Und da wurde dann noch Jahre später noch so nachgetreten. Ja, oder Mitarbeiter, wo ich einfach, klar, ich habe Fehlentscheidungen getroffen, das wird jeder kennen, der in der Position ist. Ja, und dann wird so ein bisschen im Sarkasmus wird dann nachgetreten.
Mhm, ja, und sich so, wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, wie viele Fehlentscheidungen er getroffen hat.
So, genau. Und das hat mich eher, das hat in einer über eine lange Zeit bei mir eine unheimliche Wut nachher entstehen lassen. Ne? Mhm. Weil da war eben schon erkennbar, okay, es war gegensätzliche Meinung, aber diese Meinung wurde halt nicht offen ausgetragen, sondern subtil über Spitzen in Meetings, man macht sich lustig über irgendetwas. Und
das muss doch für das Team ist das mit Sicherheit wahrnehmbar. Also das sind zwei, die sich gegenseitig ein bisschen ans Bein pinkeln und der eine versucht, den anderen abzusägen und umgekehrt in einer gewissen Weise oder zumindest ihn das Wasser abzugraben, sodass dann nicht so viel passieren kann.
Und also ich kann natürlich nicht sagen, ich kann nicht fürs Team sprechen, aber ich vermute, dass es den Leuten noch nicht mal aufgefallen ist, weil es so subtil war.
Das würde meiner Erfahrung widersprechen. Also okay. Erfahrungsgemäß merken Teams sehr, haben ein gutes Gespür für sowas. Und ich frage mich halt, kannst du dich vielleicht erinnern, ob das sich irgendwie auch in der Arbeit, in den Ergebnissen niedergeschlagen hat?
Klar, absolut. Das kann ich absolut so sagen. Also das ist ganz witzig. Also auf dem Höhepunkt, oder also damals war es nicht witzig, auf dem Höhepunkt unseres Change-Themas hier in der Firma hatten wir das schlechteste Jahr, einer der schlechtesten Jahre der Unternehmensgeschichte.
Was dafür spricht, dass das Team sehr wohl davon betroffen war, weil das kann nicht allein durch euch beide
wahrscheinlich
sein.
Kann sein.
Gut. Also wie ist das Ganze dann gelöst worden? Weil das kann ja nicht ewig weitergehen. Wie lange ist das Ganze überhaupt gelaufen? Also wie lange wart ihr noch parallel im Unternehmen? Ich schließe jetzt aus den Worten, dass das nicht mehr der Fall ist. Deswegen sage ich das.
Genau. Also es ist, also so mal so 2013 war so der Tiefpunkt. Mhm. Und sagen wir, dann hat sich das auch langsam dann, also wir haben dann einfach in 13 auch viele, natürlich, es war wirklich ein Krisenjahr und wir haben dann einfach auch viele Maßnahmen machen müssen, wirklich mit Rotstift und teilweise auch mussten wir auch ein, zwei Leute entlassen, die einfach auch vom Gehalt her dann das nicht mehr gepasst hat. Und dann sind natürlich auch, wenn du Leute entlässt, dann gehen ja auch irgendwie noch Leute. Also es war ein klassischer Riesen-Sanierungsthema fast schon, ja, wenn man das so sagt. Und dann hatte ich eben damals mir schon meinen heutigen Prokuristen, den habe ich damals schon dahin weiterentwickelt und habe seine habe seine Stärken halt total genutzt. Das ist einfach jemand aus einfachen Verhältnissen, der im Abendstudium seinen Bachelor gemacht hat, der 8 Jahre im Fleischgroßhandel hart gearbeitet hat, auch körperlich gearbeitet hat. So, und mit dem habe ich dann wirklich so, der hat dann mir geholfen, sagen wir mal, wirklich so die Realität wieder reinzubringen. Also wirklich zu sagen, lass doch mal aussprechen, wie es ist. Ne? Mhm. So, und der hat damals auch eine andere Konfliktkompetenz als ich gezeigt. Ne? Weil er eben, sagen wir mal, damals auch aus diesen Verhältnissen gekommen ist, war ihm das natürlich nicht fremd, da voll in die voll in die Konfrontation reinzugehen. Und das hat damals erstmal geholfen, um wirklich da mal in der Notsituation auch wirklich den Tisch wieder gerade zu rücken.
Und wie ist das Ganze dann gelöst worden?
Das Ganze ist gelöst worden, das war dann gut, dass meine beiden Prokuristen und ich dann wirklich immer, wir sind immer enger zusammen, wir kamen immer enger zusammen und wir waren uns auch total einig. Also diese Kulturthemen, die ich so getrieben habe, haben die 100% unterstützt. So, und in dem Moment, das war eigentlich ganz lustig, in dem Moment, wo dann wirklich der Mega-Erfolg kam, also wir haben quasi in 13 ein ganz schlimmes Jahr gehabt, dann war 14 schon wirklich erholt, ja, 15 eine Mega-Steigerung, 16 eine Mega-Steigerung, 17 nochmal eine Steigerung obendrauf und sind jetzt in 18 schon wieder auf Vorjahresniveau plus 10%. Ne? Und dann hat irgendwann der Vater gesagt, ja, okay, also das läuft ja super, was ihr da macht. Ne? Und anscheinend ist ja das, wie ihr mit den Menschen umgeht, ja, euer Führungsverständnis, eure Freiräume, die ihr den Leuten einräumt, euer Vertrauen, was ihr vorgebt, das scheint ja dann zu funktionieren. Und dann kam auch noch leider noch gesundheitlich noch ein Thema dazu und dann hat das eben dazu geführt in Summe, dass er jetzt sagen wir, operativ seit 1,5-2 Jahren komplett raus ist.
Mhm. Ist er formell noch im Unternehmen?
Er ist formell. Wir haben mehrere Gesellschaften. In einer Gesellschaft ist er formell drin und entscheidet da auch noch mit. Aber da geht es letztendlich um finanzstrategische Themen. Also da geht es jetzt nicht mehr um Tagesgeschäft oder operatives Geschäft.
Also ist doch eine beeindruckende Leistung.
Wir haben noch zusammen die Gesellschafter. Ja, habe ich nicht alleine gemacht. Da bin ich immer ganz, also das ist wirklich eine Teamleistung hier gewesen und das ist mega. Und ich habe das heute wieder, hat mein Wirtschaftsprüfer mir eine Nachricht geschickt, sagt, ich habe den Jahresabschluss von 13 heute in den Fingern gehabt. Der sagt, ist ja Wahnsinn, ne, was in den Jahren passiert ist. Und und ich bin da. Es ist halt so toll, weil ich einfach gesagt habe damals, diese Art, wie damals geführt wurde, ne, dieses Zuckerbrot und Peitsche, ist ja auch ein Thema, was eine Distanz aufbaut zu den Menschen. Mhm. Du stellst dich ja so über die, das ist ja einfach das Modell, wenn in dem Moment, wo du lobst, stellst du dich ja über jemanden drüber und genauso, wenn du tadelst, auch. Und das war immer eine Distanz, zwar gespielt nicht, ne, also gespielt war es menschlich und auch höflich und lustig und freundlich, aber es war immer eine Distanz. Und dass wir das aufgebrochen haben und gesagt haben, ey, wir sehen den Menschen hier bei uns hinter dem Profi. Ja, also das, jeder soll hier Mensch sein und wir nehmen die Leute so, wie sie sind und sie können sich hier einbringen. Und wenn das dann zum Erfolg wird, das fühlt sich super an. Mhm. Ja?
Was auch eine beeindruckende Leistung ist, wie ich finde, ist die dein Vater gezeigt hat. Als Patriarch, auch aus dieser Kultur kommend, selbst zu erkennen, dass seine Zeit gekommen ist, finde ich extrem krass, dass er das schafft.
Da habe ich auch totalen Respekt vor, weil ich habe das natürlich in den ganzen Jahren ja auch für mich mir ist klar geworden. Wir reden heute, wie wir beide jetzt, ne? Wir reden jetzt über Unternehmenskultur, ja, wir reden über Leadership, vielleicht nachher noch über Coaching, was auch immer. Man muss ja einfach mal sagen, 1967 und die Jahre darauf, ey, da war Ärmel hochkrempeln. Ja, da war Ärmel hochkrempeln und da war machen, da war aufbauen und das war eine ganz andere Zeit. Und dass wir uns heute mit diesen Themen beschäftigen und das hat es nicht gegeben. Und dass er dann sagt, er kann da wirklich loslassen und kann jetzt auch endlich, da freue ich mich ja auch so für ihn, weil er das einfach ja auch verdient hat, dass er sich ja auch an der Sache erfreuen kann. Der hat früher immer gesagt, wo ist der Haken an der Sache? Es gibt einen Haken. Ne? Irgendwo liegt doch noch was im Argen. Da ist doch wieder ein Kunde, der irgendwo nicht bezahlt. Da ist doch ein Arbeitsgerichtsprozess, wo wir Geld verlieren. Das waren immer diese Negativthemen, die du ja einfach hast im Unternehmen. Die standen immer im Vordergrund. So. Und heute ist so, dass er sagt, ich genieße das. Ja, ich komme gerne zur Gesellschafterversammlung. Ich komme gerne zur Bilanzbesprechung. Ich erfreue mich daran, wie das Unternehmen hier funktioniert. Und das ist super, weil das kommt dann vom Herzen und man merkt es ja auch einem Menschen an, ob er das sagt oder ob das wirklich auch aus dem Innersten kommt. Ja, und das ist schön. Das ist auch so ein Frieden. Da haben wir so einen Frieden gemacht quasi.
Das ist doch eigentlich auch ein schöner Abschluss dieser Geschichte, weil das kann ja auch für eine dauerhafte Familienbelastung sorgen auf lange Sicht.
Absolut, da können auch Familien dran zerbrechen und absolut.
Wenn du jetzt wo du diesen Erfolg hast und zurückblicken kannst, auf das zurückguckst, was du da geschaffen hast, was glaubst du sind so die ein, zwei, vielleicht drei Top-Themen, die man als Nachfolger im Auge haben sollte?
Also der erste Punkt ist, dass man im guten Kontakt zu sich selbst stehen muss. Ich sagen muss, was bedeutet das für mich? Was erwarte ich von mir selber? Was erwarte ich von den anderen? Und authentisch sich selber zu zeigen, mit allen Stärken und auch mit den Schwächen. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, die Erwartung auch zu klären, innerhalb der Familie. Ja, ich meine, da gibt's ja noch Geschwister, die vielleicht irgendwie so, da gibt's eine Mutter, was auch immer, Erwartung auch dahingehend formulieren und vor allen Dingen zu gucken, dass das Unternehmersein ist letztendlich auch eine Kompetenz. Das ist ja auch, weil du ja mit Menschen zu tun hast. Und heute brauchst du in Deutschland für alles, was du irgendwie machen willst, brauchst du ein Zertifikat oder brauchst du einen Nachweis über die Eignung. Ich sag mal, ein Unternehmen anmelden, eine Gesellschaft zu gründen, das war ein bisschen Geld, aber dann Mitarbeiter führen, da fragt dich keiner nach. Hast du einen Führerschein für Führung, ja? Oder hast du, Das ist einfach, wenn ich heute nochmal anfangen würde, dass ich einfach sagen, Führung, Unternehmertum ist wie Handwerk. Das kann man lernen. Es gibt sicherlich Leute, die vielleicht viel schon in der, die viel mitbekommen haben über die DNA, ja, die vielleicht besser talentiert sind. Aber es gibt einfach Themen, die kann man einfach lernen. Also wie mache ich Feedbackgespräche? Wie mache ich Kündigungsgespräche? Wie verhandle ich? Wie trete ich auf? Das ist Arbeit. Und da sehe ich immer noch, auch heute mit den Leuten, mit denen ich spreche, es wird sich um alles gekümmert. Es gibt Wirtschaftsprüfer, die sich nur auf Nachfolge spezialisieren. Es gibt Rechtsanwälte, die nichts anderes machen. Es gibt Erbe, was ist bis auf den letzten Cent ausgerechnet ist, wer was bekommt und Anteilsübereignung. Was überhaupt nicht bearbeitet wird, ist das Thema, was macht das denn mit den Menschen? Wie soll ich mich denn entwickeln, wenn ich mal ein Unternehmen, ich bin jetzt 28 und übernehmen soll in 3, 5 Jahren eine Firma mit 80 Leuten übernehmen, da ist Handwerk zu lernen und Emotionen zu verarbeiten und da kümmert sich keiner drum.
Was du jetzt nicht explizit genannt hast, aber was sich daraus ergibt, ist eine These, die ich auch schon öfter geäußert habe, dass die Kompetenz einer Führungskraft Führung ist. Sie muss nicht zwangsläufig das Produkt am besten verstehen oder sonst irgendwas.
sprichst du mir ganz hundertprozentig aus der Seele. Genau das ist das. Die Leute, ist es doch das, was ich immer beobachte. Es war ja auch bei uns so und manchmal ist es ja auch noch so, ja, der beste Techniker wird zum Projektleiter. Der beste Vertriebsmann wird zum Vertriebsleiter. Ja, das ist doch, das kann doch nicht, das muss sich ändern. Ich muss heute gucken, Führung ist heute ein Fulltime-Job. Früher hat man ja gesagt, war ja bei uns auch nicht anders. Ja, der Vertriebsmitarbeiter wird jetzt Vertriebsleiter, der macht alles wie vorher, also er macht seine Accounts, seinen Vertrieb, aber das Personalführung kann er noch nebenbei machen. Okay. So, was soll denn dabei rauskommen? Das Thema muss nach vorne getragen werden. Und gerade im Mittelstand, klar, in den Konzernen sieht es manchmal anders aus, aber im Mittelstand ist es schon so, dass dieser ganzen Führung, dem Umgang mit Menschen, wird viel zu wenig beigemessen.
Ich würde gerne deine drei Punkte aufgreifen, bevor wir mal zu dem Aktuellen, was du so tust, noch kommen, weil das ist auch sehr interessant. Du hast angefangen mit der Frage, wer bin ich, das zu definieren. Gibt es da irgendeinen Weg, den du dem Hörer ans Herz legen kannst, wie er da vielleicht auch ein paar Schritte schneller ist, als einfach zu warten, bis die Erkenntnis kommt?
Ja, der es ist schon so, der Ratschlag ist schon, sich viel mit sich selbst zu beschäftigen, sich viel sich selbst zu reflektieren und sich von außen, du hattest es eben schon mal angesprochen, sich von außen auch helfen zu lassen, Mentoring zum Beispiel, Coaching, einfach zu sagen, ist das, wie ich es mache, ist mein Akku überhaupt dafür ausgelegt? Ja, fühle ich mich gut damit? Kann ich morgens gut in den Spiegel gucken? Fahre ich gerne ins Büro? Diese ganzen Sachen früh schon zu reflektieren. Also mir wurde immer gesagt, ja, ist halt so, ne? Das hast du jetzt mit eingekauft als Prokurist, verdienst ja auch genug, das musst du jetzt machen. So, und genau das eben nicht, ne, zu sagen, ey, ich habe echt Bauchschmerzen, ne, ich muss da morgen einen Mitarbeiter kündigen, ich habe da keinen Umgang für, ja, ich nehme das mit nach Hause, frühzeitig reinzugehen und zu sagen, ey, ist die Rolle, die ich da einnehmen soll, ist der Schuh, passt der mir auch? Weil es gibt ja auch wieder Abgrenzungen. Es ist ja das alte Bild, so wie ich es ja auch erlebt habe, dass dann der Geschäftsführer, der ist ja omnipotent. Der ist der beste Vertriebsmann, der beste Techniker, der beste Verhandler, der beste Menschenfänger, ist immer eloquent, hat einen riesen Auftritt. Das ist das Bild, was mir damals vermittelt wurde. Der Schuh war echt groß. Ja? Und dann zu sagen, hey, vielleicht bin ich introvertiert, ja, aber ich kann mega gut mit Menschen umgehen. Ich bin Menschenfänger, ich kann Menschen entwickeln. Und der andere sagt vielleicht, ey, gib mir die Rampe. Ja, ich will raus, ich will auf jeder Bühne stehen, ich will auf jeder Messe, ich will überall Vorträge halten. So wirklich zu gucken, ey, wo sind denn die Stärken? Und darauf zu gehen und zu sagen, ey, wenn du da Schwächen hast und es nicht gerne machst, dann lass es doch auch. Das hat bei mir hier total viel gelöst. Ich habe irgendwann gesagt, ey, hier läuft doch irgendwas verkehrt. Wenn meine Leute, die ich hier habe, nicht in dem, was sie machen, besser sind als ich, dann mache ich doch irgendwas verkehrt.
Richtig, weil du bist mich dafür verantwortlich, welche Leute bei dir arbeiten.
Genau. So, und dann zu sagen, ach, weißt du was, das haben wir jetzt auch in dem Dreierkonstrukt hier mit meinen beiden Prokuristen, das haben wir exzellent gelöst, dass wir uns immer austauschen. Ne? Es gibt, dass ich halt einfach sage, es gibt gewisse Dinge, die möchte ich einfach nicht mehr machen. Ja, also zum Arbeitsgericht fahren zum Beispiel, das mach das nicht mehr. Ja, weil es belastet mich und ich möchte das nicht, dann macht es einen anderer. Völlig okay. Da habe ich vor 10 Jahren gesagt, nee, das musst du machen. Das ist da die Erwartung an dich und das wird dir als Schwäche ausgelegt. Und das sind die Themen, in die man einsteigen muss. Bevor man selber verbrennt, ja, und irgendwann ausbrennt und dann das Ding vor die Wand fährt.
Gut. Du hast jetzt einige Erfahrungen gesammelt in dieser Zeit, das sind jetzt fast 20 Jahre und diese Erfahrung nutzt du jetzt gerade. Erzähl mal von deinem aktuellen Projekt, über das wir uns auch so ein bisschen kennengelernt haben.
Ja, genau. Also ich habe das in der Zeit, habe ich so überlegt, Mensch, du hast jetzt so viel erlebt, ja, in so vielen Gesprächen, das ganze Change, das ganze live erlebt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das kannst du doch weitergeben an andere, ja, vielleicht auch an Leute, die jetzt 28 sind, ja, und die genau in der Situation stecken, in der du früher gesteckt hast. Und habe dann darüber noch ein zweites Standbein mir geschaffen und bin als Business Coach für Change, Kultur und Führung unterwegs, ja, und gehe da wirklich und sage wirklich, ich möchte das machen, was ich kompetent, authentisch und glaubhaft auch rüberbringen kann. Das ist nämlich das Thema Nachfolge, das ist das Thema Kultur, was im Übrigen mega schwierig ist zu adressieren, weil es so abstrakt ist, und das Thema eben Führung zu sagen, ey, lass doch deine Leute, die da führen sollen, befähige die, bau die auf, das spart eine Menge Frust, vor allen Dingen auch für die Leute, die geführt werden sollen. Und es spart eine Menge Geld auch am Ende und es kann ja auch Spaß machen. Es muss ja nicht für jeden der Weg sein, den ich gemacht habe, ja, also irgendwie durch alles durchgehen. Man kann es, wie du eben ja gesagt hast, es gibt ja Möglichkeiten, das etwas geschmeidiger und etwas schöner auszugestalten. Und das mache ich, ich biete das an. Meine Beratungs- und Coachingleistungen habe mich in der Change-Phase damals auch, da war ich ja auch so im Selbstfindungsprozess, habe mich dann zum Coach ausbilden lassen in Köln. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht und habe eben an verschiedensten Dingen mich dann auch weitergebildet. Und das sind eben Sachen, die ich gerne auch weitergeben will. Und das, ja.
Auf der Website, die ich natürlich auch in die Shownotes packe, sagst du der Mittelstandsversteher. Mhm. Mittelstand ist jetzt auch wieder so ein Wort, das interessiert mich. Hast du eine genauer gefasste Zielgruppe? Weil Mittelstand, je nachdem, wie man es definiert, ist verdammt groß.
Ja, ich hab das Mittelstand genannt. Klar, sagen, wie Mittelstand geht bis wie viele tausend Leute im Handelsrecht. Mir geht es eigentlich darum zu sagen, ich würde keine Konzerne machen wollen. Mhm. Ja? Also mir ist eigentlich, ich sag mal, die Kleinstfirma, ich meine, es macht natürlich nur Sinn, wenn du auch ein paar Leute hast, weil jetzt ein Zwei-Mann-Unternehmen kann auch Sinn machen, aber in der Regel ist es ja schon da, wo mehr Menschen aufeinandertreffen. Da ist die Unternehmensgröße am Ende auch egal. Ich habe halt, würde halt sagen, dass ich da authentisch bin. Mhm. Ja, weil ich eben den Mittelstand eben verstehe. Ja, ich verstehe, wie ein Familienbetrieb funktioniert. Ich verstehe die Dynamiken. Da bin ich gut drin. Da bin ich authentisch.
Und wie ist jetzt deine Beobachtung, wenn du als Coach, als Berater da engagiert wirst? Also welcher Schmerz löst überhaupt aus, dass man auf dich zukommt? Das ist Punkt A. Und Punkt B, wie findest du denn das dann vor? Also wie ist so die Ausgangslage?
Erstaunlicherweise ist es so, dass die Schmerzen schon sehr groß sind. Also ich habe da jetzt wieder so ein paar Fälle gehabt, wo ich gedacht habe, meine Güte, ey, könnte ja nicht einfach mal 3 Jahre eher kommen. Ja, ist ja schon so viel in den Dreck gefahren, so viel schon verbrannt, nach dem Motto, jetzt wissen wir alle nicht mehr weiter, jetzt müssen wir uns einen externen holen. Mhm. Ja, das erlebe ich. Was selten ist, dass Leute wirklich so von sich aus sagen, ach, ich habe jetzt mal Lust, ich will jetzt hier die Entwicklung planen und dann braucht man einen guten Coach, der die Führungskräfte fit macht. Das habe ich bisher selten gehabt. Es ist wirklich aus dem Schmerz heraus.
Und diese Situation, die du dann vorfindest, was ist denn da so, hast du da irgendwas, was sich wiederholt, so ein Theme, das sich wiederholt?
Es ist immer, was ich in roter Faden, der sich durchzieht, ist immer das Thema mit den Menschen. Dass diese Energie, die da passiert, ist für viele, viele eine ganz große Herausforderung. Ne? Ich habe Schwierigkeiten mit meinem Mitarbeiter, der will nicht so, wie ich will. Ne? Meine Rolle ist nicht akzeptiert. Also überall da, das ist ein roter Faden, der durchgeht. Ne? Und da kann ich natürlich helfen, ja, weil das genau auch mein Thema ist. Ne? Ich sage, ey, wenn du Führungskraft werden willst, dann fang erst mal bei dir selber an. Bevor du dich über deinen Mitarbeiter beschwerst, fang bei dir selber an. Das ist korrekt. Dann mache ich mir natürlich im ersten Gespräch nicht immer Freunde mit. Ne? Habe auch neulich dann einen Auftrag nicht bekommen, ja, weil ich einfach gesagt habe, das sehe ich jetzt so, das müssen wir machen. Und ja, war aber dann, die Meinung war aber, dass es die Mitarbeiter alle schuld sind. Ja, und dann, habe ich den Auftrag nicht bekommen. War vielleicht auch ganz gut, weil das hat ja auch einen Interessenkonflikt. Ne? Also ich weiß hier eben, dass diese Methode, bei sich selbst anzufangen, ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen.
Ich hätte jetzt einfach mal argumentiert, dass so die Grundlagen der Stochastik, wenn alle falsch liegen, nur du nicht, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du recht hast.
Ja, richtig.
Aber gut, das möchte man in dem Moment nicht hören. Ich meine, ich habe auch massig Fehler auf dem Weg gemacht und habe auch vieles nicht hören wollen. Inzwischen bin ich hoffentlich ein Ticken schlauer geworden.
Ich habe halt so, dass mein großer Engpass oder sowas, was mir im Moment ist wirklich den, es fällt mir total schwer, ich weiß nicht, ob es dann an mir liegt, an meinem Wording oder so, aber den Unternehmern oder auch den Entscheidern aufzuzeigen, ey, wenn ihr euch traut, an der Kultur zu arbeiten, lösen sich ganz viele andere Dinge, lösen selbst. Ja, und das ist anscheinend noch immer so abstrakt. Ich sage dann immer, ich werde viel gefragt, weil wir haben ja mit Telrot, wir kriegen unheimlich viel Zuspruch, wir kriegen unheimlich viel Bewerbung, wir sind auf Jobmessen unheimlich erfolgreich. Und dann fragen mich natürlich die Leute, ne, ey, wie macht ihr das denn? Ne? Warum kommen denn die Leute zu euch? Und dann sage ich, ja, das ist keine Blaupause, das ist ja keine Erfolgsformel, das ist ein Blumenstrauß an Themen. Und das Thema, was drüber steht, ist die Kultur. Weil das ist das, was die Menschen mit nach Hause nehmen, was die ihren Familien erzählen, was die ihren Geschwistern, ihren Freunden, ihren Partnern erzählen. Und das hat 100-mal mehr Durchschlagskraft, als wenn ich als Geschäftsführer in einem Hochglanzprospekt irgendwie zitiert werde. Ja, und das ist unheimlich schwierig. Da machen die Leute, ja, Kultur haben wir auch, ja, die ist auch gut bei uns und so. Und das finde ich so schade, weil da kannst du ja mit Das ist ja keine Herz-OP. Ja, das ist ja wirklich an den richtigen Stellen zu arbeiten. Da kann man unheimlich viel erreichen. Also mit quasi, das sind so diese Quick Wins auch, ne? Mit kleiner Hebel, große Wirkung. Aber das wird total gemieden. Warum, kann ich dir nicht sagen.
Es ist immer leicht, das von außen zu sehen. Also wenn ich jetzt so im Rückblick mal auf das Schau, was ich erlebt habe, würde ich auch ein paar Sachen sehr viel einfacher mit dem heutigen Wissen sehen oder mit dem Blick von außen. Aber wenn ich selbst drinstecke, ist es nicht so einfach. Ja,
richtig. Genau.
Carsten, wir nähern uns so ein bisschen dem Ende. Ich habe jetzt einen kleinen Anschlag auf dich vor. Ich hoffe, du machst ihn mit. Wenn nicht, ist es aber auch nicht schlimm. Du darfst auch Nein sagen. Es gibt ja diese Redensart, aus den eigenen Fehlern lernen ist gut, aus den Fehlern anderer ist noch viel, 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 viel schlauer und besser. Ich würde mich freuen, wenn du den Hörer, der tendenziell wahrscheinlich in dieser Nachfolgethematik drin ist, vielleicht mal 1, 2 oder 3 oder je nachdem, was dir einfällt, richtige, schöne Epic-Fails von dir erzählst, aus denen er lernen kann.
Ja, klar, ich habe da kein Problem mit. Also Epic-Fail, Doppelpunkt Nummer 1. Ich hätte meine Stärken früher mehr rausstellen müssen und meine Schwächen vor allen Dingen auch nicht kaschieren sollen. Also wirklich diese Rolle, Schauspiel abzustellen, nicht zu sagen, ey, hier bin ich als Mensch, sich das zu trauen. Nummer 2 ist vielmehr auch wirklich ganz klar die Erwartung zu formulieren. Angefangen die Erwartung an mich selber und auch die Erwartung an andere. Das ist auch ein Epic Fail, weil da habe ich viel zu häufig eben meine Erwartungen gar nicht geäußert und meine Wünsche auch gar nicht richtig geäußert. Ja, und Epic Fail 3 ist, relax, nothing is under control. Ne? Also letztendlich ist es, ein Unternehmer ist jeden Tag Rollercoaster, da passieren Dinge unvorhergesehen, da ist man da immer schlauer. Ja, es ist wie am Bau, wenn du schon mal gebaut hast, ja, dann weißt du auch, oh Gott, ich habe da 10 Fehler gemacht, die passieren mir nicht wieder. Wenn du das nächste Mal baust, garantiere ich dir, machst du die nicht, machst du 10 andere Fehler. Ja, also dieses Vermeidungs-, also das, genau, noch ein Epic Fail Nummer 4 sogar ist, fange niemals an zu vermeiden. Weil wenn du bei uns jetzt eine schlechte Phase, dann leidet so ein bisschen diese Mut, ja, es leidet so ein bisschen Selbstbewusstsein. Und dann winkt so ein bisschen dieser Vermeidungsteufel, ja. Ah, dann lass es doch direkt, ne? Und dann sei zufrieden mit dem, was du hast, mach kein Risiko. Und das ist auch ganz schlimm, weil dann kommt man in so eine Spirale rein, die tut einem auch wirklich nicht gut. Also mutig bleiben, zu Fehlern stehen, ne? Wenn Erfolge da sind, die Erfolge abfeiern und sich auch feiern lassen und zusammen feiern. Und wenn Mist, und das ist das Thema, wenn Mist passiert, den auch zusammen durchstehen und dann nicht auf einmal alleine dastehen. Ne? So. Mhm. Ja, das waren genug Epic Fails, ne? Oder?
Ja, waren auf jeden Fall einige sehr wertvolle Tipps. Du hattest übrigens ganz am Anfang noch gesagt, die dunklen Seiten des Unternehmerdaseins. Was glaubst du denn, ist für dich die schwierigste dunkle Seite in dem Ganzen?
Die dunkelste Seite damals, das hat sich heute Gott sei Dank geändert, war so für mich damals das Gefühl, dass ich alleine war. Mhm. Es waren halt Leute um mich herum, teilweise auch gleich alt, teilweise auch jünger, teilweise ein bisschen älter. Ich habe einfach gemerkt, ich bin nicht Teil des Teams. Klar, ist ja auch so, ne? Ist ja naturgemäß so. Aber das da zu schaffen und zu sagen, okay, du stehst zwar, weil du eben hier Geschäftsführer, was auch immer bist, dass man trotzdem schafft, ein gutes Verhältnis, ein belastbare, weil das, glaube ich, ist für jeden Menschen wichtig, weil wir ja wissen, wir sind Herdentiere, wir brauchen diese Verbundenheit. Und das habe ich damals auch erstmal erleben müssen. Das würde ich auch so nicht mehr machen. Also frühzeitig gucken, dass ich auch diese menschlichen Themen, dass die gut genährt werden, ja, und dass ich, der eine braucht halt mehr, der andere weniger, aber dass ich das, dass ich viel reingebe an Vertrauen, aber auch dann gucke, dass ich die Leute um mich herum habe, die mir auch Vertrauen zurückgeben. Und dann kommst du gerne ins Büro, hast die Leute gerne um dich und hast Spaß bei der Arbeit.
Was mir geholfen hat, vielleicht so als abschließende Ergänzung, ist tatsächlich das Thema Netzwerke. Also ich bin sehr froh, mich mit Menschen austauschen zu können, wo einfach eine gewisse Grundprämisse geschaffen ist, die für alle gleich bekannt ist. Also ich muss nicht so viel erklären, sonst ist völlig klar.
Ja, absolut, gebe ich dir total recht. Also da hat mir damals diese, klar, wenn du dich mit Unternehmern triffst und so weiter, sind gewisse Dinge musst du nicht mehr erklären. Ja, die wissen auch, da weiß jeder, was gemeint ist. Und da hat mir zum Beispiel damals in meiner Lebensphase, da war ich ja auch so ein bisschen in dieser Selbstfindungsphase, war wirklich diese Coaching-Ausbildung, weil da habe ich extrem viele tolle Menschen damals kennengelernt, auch aus den unterschiedlichsten. Der eine war Direktor von einer großen Klinik, der andere war, also das war bunt gemischt. Und da war auch interessant, da war eine Beamte von der Stadt Köln, aber uns hat alle ein Thema verbunden, das ist der Umgang mit Menschen. Jeder hatte für sich das Thema, ich habe Schwierigkeiten mit meinem Team, ich habe einen schwierigen Mitarbeiter, ich komme da nicht klar und so weiter und so fort. Das war so, wie du es eben gesagt hast, da musste man nicht viel erklären, da war man so unter sich. Das war so ein Bündnis, was da war. Und das kann natürlich unheimlich helfen, wenn man dann von extern auch noch so jemanden hat, der so ein bisschen auch so eine Sparringspartnerschaft, kann ja auch ein Mentor sein, was auch immer. Aber dass ich jemanden habe, der nicht urteilt, also der nicht sagt, hast du gut gemacht, ja, oder mach das so und so, sondern der wirklich sich mit dir beschäftigt und sich für dich interessiert. Und das ist extrem wichtig. Da kann man unheimlich viel draus zehren.
Das sind doch schöne letzte Worte. Vielen lieben Dank, Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so offen warst, über das zu reden, was dich bewegt hat und was du erlebt hast.
Ja, habe ich gerne gemacht, hat mir Spaß gemacht. Danke dir, Jan.
Dann bis zum nächsten Mal bei Follow-up FM. Und wie immer gilt, wenn du das magst, was ich hier tue, kannst du mich gerne weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn ich noch ein bisschen Reichweite gewinne. Dankeschön.